It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 106 eures Telestammtischs. Das ist eine Ausgabe, in der ich wieder ein Interview führen werde. Nur diesmal möchte ich mit ihm nicht über seine wirklich umfangreiche Vita sprechen, denn er hat in den letzten 30 Jahren so einiges mitbekommen, einiges erlebt und vor allem auch einiges an Comics gemacht, war in der Comic-Szene unterwegs und ich konnte ihn vor kurzem das erste Mal auch persönlich kennenlernen. Nein, wir wollen heute über Dinge reden, die die Comic-Szene auch im Jahr 2025 beschäftigen könnten und werden, denn es ist gerade viel los, sage ich mal. Ich freue mich sehr, dass er da ist und sich auch die Zeit nimmt für dieses Gespräch, denn er ist eine Person, die wirklich viel gemacht hat. Er ist unter anderem auch bekannt für Mogamobu, eine Comic-Reihe, in der vieles erschienen ist, in der auch unterschiedlichste Dinge erschienen sind. Und da müssen wir heute ganz besonders ins Detail gehen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ja, hallo Andi. Titus von Mogamobu. Titus Ackermann, Illustrator und Comiczeichner.
Moinsen, Titus. Wunderschönen guten Tag. Wie war der Morgen für dich? Wir nehmen an einem Freitagmorgen auf.
Ja, na erstmal irgendwie musste ich jetzt durch den strömenden Regen radeln, bin dann etwas zu spät gekommen und dann haben wir beide uns ja hier durch die diversen Angebote an Podcast-Programmen irgendwie gekämpft und runtergeladen, aber jetzt sitzen wir beide hier mit einer schönen Tasse Kaffee und können starten. Alles wunderbar. Und bei dir?
Alles fantastisch. Der morgendliche Stress, ich habe die Banane für Notfälle neben mir liegen, alles prima. Lieber Titus, wir haben uns kennengelernt in Bochum bei der Comic Expansion. Das ist irgendwie so eine Art Comic-Konferenz. Vielleicht ist es auch einfach eine Workshop-Ansammlung gewesen. Oder es war ein lustiges Treffen mit abendlicher, musikalischer und alkoholischer Gestaltung. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da gewesen bin. Vielleicht kannst du mal fürs Publikum mit deinen Worten zusammenfassen, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt und wie fandest du es?
Also die Comic Expansion ist eine, ich glaube, vom Berliner Senat geförderte Veranstaltung, die von dem, Deutschen Comicverein, wo der Alex Halling drin ist und natürlich mehrere andere Leute auch, die dort ehrenamtlich am Comic arbeiten oder zur Verbreitung oder Vertiefung des Comic-Arbeitens und genau vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man diese Comic Expansion verstehen. Das ist ein Versuch, ein regelmäßiges Netzwerktreffen aufzubocken, bei dem sich Leute eben nicht im Kontext von einer Messe über den Weg laufen und eigentlich alle was Besseres zu tun haben. Der eine muss signieren, der andere hat ein Verlagsgespräch und keine Ahnung, beim dritten regnet es ins Zelt rein. Nein, sondern da treffen sich Leute zu verschiedenen Themen, die vorher halt definiert werden. Das können dann vielleicht auch mal sperrige Themen sein oder ungewöhnliche Themen oder auch ganz banale. Zum Beispiel, ich erinnere mich, da war ich jetzt nicht drin, aber in Bochum gab es zum Beispiel eine Gesprächsrunde Manga, Doppelpunkt, alles klar beim Klassenprimus. Und da ging es natürlich einerseits um diese enormen Zuwachsraten im Manga, andererseits aber darum, ob das eigentlich nur irgendwie die ökonomische Seite ist von dieser Sparte der Comic-Szene und wie es da qualitativ aussieht, wie es mit den Geschäftsverbindungen aussieht, mit Japan, Korea und den Mitbewerbern aus China und Konsorten. So halt eine Fachkonferenz dann auf eine Art, wo Fans dann eher Zaungäste gewesen sind, nicht? Und ja. Wo war ich denn? Also mein Anliegen war der Bereich, glaube ich, Comic und Lehre oder Comic und Schule, also wo es eigentlich darum geht, dass man Comic eben auch benutzen kann, ne? Dass Comic nicht nur Entertainment sein muss, sondern dass Comic darüber hinaus halt auch vielfältige Möglichkeiten bietet, um Inhalte zu vermitteln. Und da wir ja heute in einer sehr schnelllebigen Zeit leben mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen, wird das von manchen so als Mittel der Stunde betrachtet, aber eben nicht von den Entscheidern. Mhm. Ich meine, in Amerika ist man da ja weiter. Da Kinder- und Jugendcomics, auch so im edukativen Bereich, verzeichnen dort ja, jetzt muss ich selber lachen, über in Amerika ist man da weiter, weil Amerika ja gerade so in letzter Zeit ein bisschen der Lack abgeplatzt ist, mhm, was die Vorbildfunktion angeht. Aber in diesem Bereich, denke ich, machen die einfach sehr viel. Und da wird auch sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel mehr übrigens mittlerweile als zum Beispiel im klassischen Superheldenbereich in Amerika. Und da gibt's vielleicht Möglichkeiten auch bei uns. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann wird uns das ja alles wieder weggenommen von Lizenznehmern. Ne? Dann geht irgendwie der Verlag XY los und kauft 100 billige Lizenzen von irgendwelchen 0815 Ami-Zeichnern. Und dann haben wir wieder genau den gleichen Käse, den wir irgendwie in den anderen Schulbüchern früher auch hatten. Das sind Sachen, die nicht unbedingt spezifisch für unsere Kinder gemacht worden sind, für unsere Lebenssituation, für unser Verständnis oder unsere Problematiken. Stichwort Energien, Migration, Klimawandel etc., nicht? Das wollen wir ja nicht durch die amerikanische Brille sehen. Genau, also das, im Großen und Ganzen.
Das war jetzt schon die zweite Expansion. Bei der ersten in München, in Berlin warst du nicht mit dabei, oder?
Doch, da war ich am ersten Tag dabei und habe dann auf der Rückfahrt gemerkt, dass ich mich krank fühle und hatte dann tatsächlich Corona. Also ich habe dort bei der Expansion morgens noch einen Corona-Test gemacht, der negativ war, und abends hatte ich einen, der positiv war. Also ich weiß ja nicht, ob ich ein, zwei Leute vielleicht angesteckt habe, unfreiwilligerweise.
Bei der war ich ja auch gewesen und ich glaube, ich hatte kein Corona, also also mich nicht, danke dafür, dass wir offensichtlich da keinen Kontakt hatten, was aber auch erklärt, warum wir uns auch erst jetzt in Bochum ein bisschen besser kennengelernt haben. Und auch mal einiges gequatscht haben, und ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, du hast einiges zu erzählen und hast auch einen ganz guten Überblick, was die Szene angeht, was verschiedene auch Metathemen angeht, und das sind ja so ein bisschen auch die Themen, die hier beim Telestammtisch regelmäßig relevant sind. Mhm. Ich kann auf jeden Fall ganz dringend empfehlen, dass man, wenn man ein bisschen mehr zu dir, zu natürlich auch Mogga Mobo wissen möchte, auch zum Verlauf der letzten 30 Jahre, die wir jetzt gleich im Anschluss nur noch mal kurz anreißen werden, dass wir da auf jeden Fall noch mal einen Blick werfen in das tolle Video, in das Interview, das du geführt hast mit Steffen Volkmar für seinen YouTube-Kanal Comics und Bier. Da habt ihr euch circa eine Dreiviertelstunde zusammengesetzt in dieser Stadtbibliothek in Bochum während der Veranstaltung und habt da noch mal ein Gespräch geführt und es sind auch wirklich viele Dinge eingegangen. Da denke ich, gibt es einen ganz guten Eindruck von dem, was du so in den letzten 30 Jahren gemacht hast. Würdest du mir da zustimmen oder gibt es Dinge, die du vielleicht hier exklusiv ergänzen möchtest?
Nö, ich finde, das hat ganz gut hingehauen. So, also er hatte einerseits den Fokus auf die Geschichte von Mogga Mobo gelegt im ersten Teil seines Interviews, in der zweiten auf meine Graphic Novel, an der ich gerade vor 2 Tagen mit den Schwarz-Weiß-Inks fertig geworden bin. Also das ist so mein Projekt für 24 gewesen, mein großes, wie sagt man, das steht, schwebte über allem die ganze Zeit, dass ich jetzt in diesem Jahr dieses Projekt durchgepeitscht habe. Genau, und von daher, das war schon, was jetzt mich und meine Arbeit so direkt angeht, recht erschöpfend. Da kann man gut drauf verweisen, es war ein echt gutes Gespräch, auf jeden Fall.
Und dann sprichst du ja etwas an, was ich nämlich auch die letzten Tage genießen konnte, denn du hast mit nach Bochum, warst dann glaube ich tatsächlich sogar, die ersten 2 von insgesamt 4, ich weiß nicht, ob es Kapitel wären oder zumindest aber Hefte, die zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal gebündelt in einer Graphic Novel erscheinen sollen. Die Rede ist von Was vom Leben übrig bleibt. Ja. Oder eine deutsche Familiengeschichte. Wie gesagt, ich habe die ersten beiden Bände zum jetzigen Zeitpunkt lesen können. Hatte ich da Spin-offs oder tatsächliche Ausgaben von Mogga Mobo in der Hand?
Nee, das sind reguläre Ausgaben. Also ich hatte da lange hin und her überlegt, ob ich das als dicke Graphic Novel veröffentliche, ob ich das an einen Verlag herantrage, habe mich aber letztendlich wegen der momentanen etwas seltsamen Weltlage, ne, also Demokratiefeindlichkeit, AfD und etc., habe ich mich dann entschlossen, das als reguläres Mogga Mobo zu machen, nur alle 3 Monate. Das heißt, dieses Jahr sind quasi alle 3 Monate die vier Hefte erschienen, respektive das vierte wird jetzt im Januar rauskommen und damit ist dann erstmal Schluss. Hintergrund ist, dass normalerweise aber mittlerweile nur noch einmal im Jahr etwa ein Mogamobo erscheint, weil es ja sehr viel Arbeit auch ist, so ein Projekt aufzubocken, auch als Redakteur. Beim letzten Buch haben wir 100 Zeichner zusammengetrommelt und das ist ja eine totale Herkulesaufgabe, so viele Leute zu betreuen. Ja. Das kann man nicht irgendwie alle 3 Monate. Kann man schon, aber Mogamobo ist ja kostenlos in der Regel, außer halt Backlist, die man über unsere Webseite bestellen kann. Aber ansonsten verteilen wir die kostenlos und deswegen haben wir da wenig Spielraum, irgendwie tagsüber 10 Stunden dran zu arbeiten. Das ist alles Wochenend- und Freizeitarbeit.
Und wie sieht es jetzt konkret aus, mit was vom Leben übrig bleibt? Du hast gemeint, du hast jetzt die finalen Schwarz-Weiß-Sachen fertig gemacht. Mhm. Das heißt also, das Buch ist jetzt in seiner Gänze abgeschlossen und wartet auf eine finale Veröffentlichung.
Ja, kann man so sagen, ja. Also ich meine, ich habe ja jetzt noch ein paar davon da und die kann man, wie gesagt, dann demnächst, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich vielleicht noch einen Schuber dazu mache, weil ich die 4 Hefte so in sich irgendwie ganz schick finde. Ich mag eigentlich auch dieses Kapitelhafte daran. Mal schauen. Also ob das jetzt irgendwie, es wird sicherlich nicht in 3 Monaten als Graphic Novel erscheinen. Mhm. Möglich ist es aber sicher, dass man das mal zusammenfasst. Ich habe auch schon wieder, weil du gerade eben Spin-Off sagtest, ich habe auch jetzt gerade schon wieder ein Spin-Off für diese Geschichte, die 4-teilige im Kopf, wo ich schon wieder am Hirn bin.
Alles. Nach Lektüre der ersten beiden Bände kann ich dir jetzt hiermit ganz offiziell mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, denn ich habe mir das ja, wie gesagt, in Ruhe anschauen wollen, mir viel Zeit genommen, habe so ein bisschen das erwartet auch, sag ich mal, was ich zum Beispiel jetzt auch bei der Kolumbusstraße zuletzt bei Carlsen gelesen habe von Tobi Dahmen, aber ich muss sagen, ich persönlich sag jetzt einfach mal, ich fand das deutlich besser. Ich fand es vor allem auch kurzweiliger und unterhaltsamer. Du erzählst dir hier, das kannst du gern gleich noch ein bisschen ausführen, die Geschichte deines Großvaters und dessen Leben, wie es exemplarisch steht, für eben ein deutsches Leben, so wie es der Titel auch hergibt, und seine Zeit am Ende des Krieges und danach, welche Auswirkungen das auf die Familie hatte. Und das anhand eines roten Fadens, denn ihr seid nach seinem Tod in sein Haus gegangen, letztlich in das Familienanwesen und habt dort natürlich diverse Fundstücke ausgehoben, wenn man so möchte. Ja. Und damit hast du dann anekdotisch verschiedene Geschichten in diesen beiden Bänden, die ich bis jetzt kenne, erzählt. Und was dir halt hier wirklich gut gelungen ist, ist es, diesen, sagen wir erstmal, eher losen roten Faden deines Großvaters in wirklich sehr kurzweiligen, kurzen Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und das, obwohl das, also Hand aufs Herz, ein Thema ist, das jetzt wirklich auch schon, ich auch in anderen Büchern schon gelesen habe. Also an der Stelle auf jeden Fall mal Kompliment dafür. Die Kurzweiligkeit der ersten beiden Bände, die hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Wow, danke. Also das ist ja ein tolles Lob, wirklich. Weil genau darauf, wenn ich das kurz einschieben darf, genau darauf war das getaktet. Also ich habe sehr viel Mühe darauf verwendet, dass das kurzweilig ist. Dass es, ich habe auch mit 3 Autoren zusammengearbeitet über die Jahre hinweg, die mich da beraten haben immer wieder. Mhm. Und ich habe immer wieder gesagt, ich möchte, dass das so einen Rhythmus kriegt, dass man das weiterlesen will, dass aber auch die einzelnen Anekdoten für sich süffig sind. Nicht, weil ich jetzt irgendwie einen Jerry Cotton-Roman schreiben will, sondern weil ich glaube, wenn das Kinder und Jugendliche in die Finger kriegen, dann sollen die Bock haben, irgendwie diese Anekdote fertig zu lesen. Es geht nicht nur um den Transport von didaktischen Texten. Ich habe früher, vor dem Studium habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet, die haben ganz viel Museumsdesign gemacht. Und das war eins der ersten Sachen, dass die Jungs dort, die Designer, dass sie gesagt haben, das muss die Leute ansprechen. Diese Texttafeln an der Wand, das ist tot, das ist zu belehrend. Wir müssen das anders machen. Die haben immer nach England geguckt und in England ist das ja sehr viel lebendiger im Grafikdesign. Da wird sehr viel mehr auf die wie sagt man, Rezipienten zugegangen, ja, um einen Austausch zu erreichen, ein positives Hin und Her, so ein Ping-Pong-Spiel mit den Betrachtern. Und das habe ich auch gemerkt. Ich bin dann irgendwann im Studium auch mal nach Glasgow für ein Jahr gegangen und habe dort studiert. Und habe dann dort auch tatsächlich an einem Museum eine Ausstellung gestalten dürfen, damals schon. Da gab es einen kleinen Wettbewerb, den ich glücklicherweise gewonnen habe, was mich selber am meisten überrascht hat. Und genau da kam das volle Kanne zum Tragen irgendwie, dass die ganze Zeit mit 3D-Objekten gearbeitet haben. Wir haben so Cutouts gemacht von Menschen, ne? Also Comicfiguren, die in der Ausstellung standen und als Counterparts zu den Betrachtern agiert haben und so ein Kram. Und das habe ich mitgenommen in diesen Comic, dass ich halt will, dass die Leute irgendwie den Content eigentlich wie ein U-Boot erfahren und nicht als großes Damoklesschwert, was über dir hängt, dass du denkst, ah, war ja, jetzt muss ich dieses Buch lesen irgendwie und ich werde die ganze Zeit belehrt. Ich bin ein großer Fan davon, das Fazit dem Leser zu überlassen, also so eine Autarkie zu schaffen, ja, dass du sagst irgendwie, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Das ist ja auch diese große Stärke von Comic, finde ich, verglichen mit allen anderen Medien und Texten, Journalismus, Zeitung, Schulbücher etc. pp., dass wir eben uns tatsächlich auf diesen sehr subjektiven Standpunkt zurückziehen können und etwas schildern, eine Meinung schildern können. Und der Betrachter hat alle Freiheiten, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir erzeugen aber nie den Eindruck, dass es objektiv wäre. Das geht ja gar nicht. Aufgrund von unseren subjektiven Zeichnungen behaupten wir nie, wie in der Zeitung oder in einem Internetbericht, wo ein Video läuft oder ein Foto zu sehen ist, dass das Realität wäre. Sondern aufgrund der Zeichnungen sagen wir immer schon von vornherein, das ist meine Meinung, weil das habe ja ich gezeichnet. Ne? Das ist ein total unterschätzter Facette irgendwie von Comic oder Reportage-Comic generell, die noch viel zu wenig in den Fokus gerückt worden ist. Aber gut.
Und was dir halt wirklich gut gelingt, ist eben auch konkret jetzt die Darstellung deines Großvaters, von dem du, soweit ich das jetzt hier sehe, ja selbst gar nicht so den direkten Draht in Verbindung zu ihm hattest. Du hast ihn tendenziell eher also als jähzornigen, bösen alten Mann kennengelernt, aber er ist natürlich durch die Anekdoten ja auch ein Mensch und vor allem auch ein Mensch, der auch mal positive Dinge erlebt hat. Natürlich war der nicht nur jähzornig und böse, der hat auch mal einen Familienausflug mit seiner Familie gemacht und der hat seine Kinder grundsätzlich auch geliebt, glaube ich.
Ja.
Und wie der als ambivalente Figur dargestellt wird, das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich einfach toll, weil du, wie du schon selbst sagst, wenn du über Deutschland, und das ist ja letztlich hier auch ein Ausschnitt der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur, berichtest und dann natürlich Faschismus, Nationalsozialismus, gerade auch in der aktuellen Zeit, aus allen Blickwinkeln betrachtest und da natürlich zu Recht sehr viel, sehr Kritisches, also natürlich nahezu ausschließlich Kritisches gesehen wird, dann ist es hier trotzdem gelungen, ihn trotzdem noch als Menschen darzustellen, der eben nicht nur rein ausschließlich 100% am Tag der Böse war. Das hat mir wirklich gefallen. Das fand ich schon toll.
Genau, also im Gegensatz zu, also ich würde jederzeit wieder sagen, mein Opa war ein Nazi, ja, aber da gibt's auch Klassifizierung, ich weiß nicht, ich tue mich da schwer, weil da kann man ja schnell irgendwie, es ist sehr dünnes Eis, aber es ist nicht zu vergleichen irgendwie mit Leuten, die das Tag und Nacht irgendwie inhaliert haben und ich würde sagen, er war einer von Millionen, die das gut fanden. Und die das aber auch nicht hinterfragt haben. Und gerade daran liegt die Stärke seiner Figur, weil er so ein Archetyp ist, warum das am Ende des Tages funktioniert hat. Das hat nicht funktioniert, weil 10 Millionen Deutsche Hardcore-Nazis waren und mit Mein Kampf unterm Kissen geschlafen haben, sondern das hat funktioniert, weil viele Menschen wie mein Großvater einfach das getan haben, was man ihnen gesagt hat, ein Stück weit. Ja, und die Folgen daraus, das habe ich lange, lange nicht kapiert, ist, dass einfach Millionen von deutschen Männern zwar Täter waren im Krieg, aber eben auch traumatisiert zurückgekehrt sind. Und diese Traumatisierung haben sie in die Gesellschaft reingetragen. Das habe ich lange nicht gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv oder betriebsblind, aber zu sehen, dass dann in den 50er Jahren, dass daraus diese heile Welt in den Medien entstanden ist, mit den ganzen Heimatfilmen aus so einer Sucht heraus nach Normalität und diese Biederkeit irgendwie in Westdeutschland, bis dann in der Kindergeneration dann von denen in den 68ern dann halt einfach endgültig der Kragen geplatzt ist, weil überall, wo sie hingegangen sind, egal ob sie eine Anzeige erstattet haben auf der Polizei, ob sie einen Brief aufgegeben haben, ob der Klempner ihnen ein Rohr repariert hat, die Typen, die waren alle zwischen 40 und 50 und waren alle im Krieg gewesen. Alle, ja? Also man macht sich da überhaupt gar keine Vorstellung. Das waren ja nicht nur 100.000 Soldaten, sondern das waren halt irgendwie mehrere Millionen. Irre. Total irre.
Ja. Vielleicht letzte Frage dazu im Rahmen der Recherche für dein Buch, die ja natürlich viel auf diesen anekdotischen Geschichten, auf den Interviews mit deiner Familie basiert. Musstest du da auch viel Recherche außerhalb deiner Familie machen? Also konkret auch, was so dieses Gesellschaftsbild angeht, Kultur, soziale Fragen. Hast du auch außerhalb viel recherchiert oder hat sich das vor allem auf diese Interviews konzentriert?
Wenn es jetzt zum Beispiel im dritten Band, den du noch nicht kennst, da geht es um die Motivation, warum mein Großvater zum Beispiel eine sehr schlechte Meinung von den Franzosen hatte. Und da erzähle ich dann über die Besetzung des Ruhrgebietes. Und das war ein Thema, was mich immer schon interessiert hat, wo ich aber tatsächlich kein belastbares Wissen hatte. Also habe ich mich da tatsächlich auseinandergesetzt mit. Ich habe auch noch mal in der Dortmunder Zeitung über so eine kleine Webseite mit, da waren so ein paar Hobbyhistoriker, das ist überhaupt nicht despektierlich übrigens gemeint, Hobbyhistoriker, die haben sich da, die sich mit der Geschichte von Dortmund auseinandersetzen im Detail, die haben mich dann so zugespammt, im positiven Sinne, mit Informationen. Das war wirklich ganz großartig. Also die haben die ganzen Zeitungen im Ruhrgebiet sind digitalisiert, teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das ist der helle Wahnsinn.
Wow.
Und teilweise auch verschlagwortet. Und da habe ich dann plötzlich in irgendeiner Zeitung von 1926 eine Anzeige gefunden, dass mein Urgroßvater, der Förster, dass der zum Beispiel ein Kreisvorsitzender der DNVP war. Und irgendwo in einem Kaff im Speckgürtel von Dortmund eine Veranstaltung geführt hat, eröffnet hat und den Stahlhelm und den deutschen Ordensbrüdern ausdrücklich gedankt hat für ihre Anwesenheit. Und die DNVP, das ist ja quasi Deutschnationale Volkspartei, völkisch-nationalistisch, die ist dann 33 zu 100% geschlossen in die NSDAP übergetreten. Und so Zeug habe ich dann von denen plötzlich zugespielt gekriegt. Also die diese Art von Recherche, da war ich sehr dankbar, dass da Leute Spaß hatten, mir sowas zuzuspielen. Ja. Und Ruhrgebiet, um darauf zurückzukommen, die Besetzung des Ruhrgebiets, da wusste ich auch ganz wenig, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, was wir in der Schule eigentlich vielleicht in einer Stunde mal kurz gestriffen haben.
Mhm. Verstehe. Okay, ja. Also vielen Dank da nochmal für den Ausflug dahin und liebes Publikum auch für euch der Hinweis, wenn ihr mal einen anderen Take auf diese Zeit Deutschlands lesen wollt, dann ist es auf jeden Fall eine super sinnvolle Sache, mal in Mogamobo 118 bis 121 reinzuschauen,
ja,
denn da gibt es alle vier gebündelt von Dieters. Ich bin gerade auf der Website und bin schon wirklich sehr verlockt, hier mal ganz viele Mogamobos nachzubestellen. Das ist schon eine Menge. Wie groß ist die Backlist inzwischen? Und gibt's da noch viel von oder kriegt man die meisten nicht mehr?
Also die meisten kriegt man nicht mehr. Also ich würde jetzt sagen, so vielleicht von den letzten 15, 20 Titeln, da gibt es Stückzahlen zwischen 20 und 100 Stück noch. Da haben wir Kisten hier im Gang stehen irgendwie mit so Fächern, wo man die dann so rausziehen kann. Und das war es dann auch tatsächlich. Also jeder behält sich 5 Stück zu Hause für sein Privatarchiv. Ja. Und wenn der Rest dann weg ist, ist er weg. Ja. Und die älteren Sachen, muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, viele von den Sachen, die jetzt 20 Jahre alt sind, die sind tatsächlich mehr oder weniger restlos vergriffen. Ich kann aber, wir haben die ja schon von Anfang an in einer Auflage von 10.000 gedruckt und zu meinem eigenen Überraschen, zu meiner eigenen positiven Überraschung tauchen da auch immer wieder Konvolute bei eBay auf oder so, wo dann plötzlich jemand 10, 15 Mogamobos alte verkauft für 10, 15 Euro. Also das sind jetzt auch keine Kracher. Ne? Viele von den frühen Sachen atmen doch ein sehr, sehr, sehr fanmäßige, so fansign-mäßige
Undergroundig.
Ja. Oder undergroundig hört sich immer ein bisschen cooler an. Aber wer ein bisschen rumsucht, wer jetzt irgendwie total episch drauf ist, die eine oder andere Lücke zu füllen, dem würde ich das vor allem raten, da mal zu gucken.
Wenn du mal jemanden suchst, der dir dabei hilft, die Dinger einzuscannen und als PDF online zur Verfügung zu stellen, dann melde dich mal. Ich unterstütze da gern, weil ich ja großer Fan auch von digitalen Comics bin.
Ah ja,
gerade bei so alten Sachen könnte man das auf jeden Fall auch mal in Angriff nehmen. Dann vielen Dank dafür und dann kommen wir doch mal tatsächlich zu anderen Themen, die ich hier auf dem Schirm habe, denn eines hast du schon sehr konkret angesprochen und ich finde, das lässt sich auch sehr gut mit deinen bereits erschienenen Büchern auch tatsächlich kombinieren. Es ging um die Leseförderung.
Ach ja.
Leseförderung, was konkret bedeutet das eigentlich? Wen wollen wir wie und wo erreichen? Und wenn ich hier so drüber scrolle über tituselu.com, dann sehe ich da eine gewisse Auswahl an erschienenen Comics einfach von dir und auch Kinderbüchern vor allem. Denn du bist bei Carlsen auch in den Pixie-Büchern mit drin gewesen. Das würde mich jetzt schon mal sehr interessieren, weil diese Pixie-Bücher, das kennen wir natürlich als Familienväter und Familienmenschen generell, die man eben mal irgendwo am Bahnhofskiosk mitnimmt. Und ich wäre nicht überrascht, wenn ich auch nicht schon mal eines deiner Pixie-Bücher in der Hand gehabt haben sollte, die auch immer gleich in Auflagen jenseits von Gut und Böse erscheinen. Erzähl mal, Leseförderung, ist das so ein Thema? Liegt dir das irgendwie am Herzen? Hast du deswegen da auch so ein Pixie-Buch, oder sind zwei, glaube ich, sogar gemacht? Oder wie kam es eigentlich dazu?
Also die Pixie-Bücher, das ist tatsächlich so ein Butter- und Brot-Job, wie man so schön sagt. Also ich habe tatsächlich jetzt rund 20 Jahre, das geht jetzt allerdings gerade aktuell aller Wahrscheinlichkeit nach zu Ende, habe ich mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet, die auch viel so Leseförderung und sowas macht. Und da haben wir einfach so ganz einfache Geschichten in den Pixie-Büchern erzählt darüber, dass wie Bahnfahren funktioniert, dass Bahnfahren irgendwie für Kinder toll ist. Der Hintergrund ist, dass ich das halt geliebt habe als Kind. Also wirklich, ich habe das wirklich, wirklich, wirklich geliebt. Ich habe das Autofahren gehasst, weil meine Eltern beide Kettenraucher waren. Mhm. Da war mir immer kotzübel. Also wir mussten echt alle naselang rausfahren irgendwie. Also es ist wie in so einem Tim und Struppi-Comic. Mein Bruder und ich irgendwie mit grünen Gesichtern hinten drin gesessen. Und mein Vater vorne schön irgendwie eine Schachtel durchgezogen. Und im Zug war das anders. Im Zug, da war irgendwie Luft, da war Raum, da konnte man sich bewegen. Und unsere Eltern haben uns da oft irgendwie zu unseren Tanten, Onkels oder eben auch zu meinen Großeltern geschickt in den Sommerferien. Und da sind wir relativ früh damals schon, es war ja eine Zeit, da hat man nicht so drauf geachtet, sind wir relativ früh als Kinder schon Zug gefahren, alleine. Ne, da hat uns mein Vater irgendwie am Bahnhof in Zug gesetzt und in Hagen oder in Dortmund hat uns dann meine Tante oder meine Opa irgendwie vom Bahnhof abgeholt und fertig, ja. Mhm. Genau. Und das irgendwie so zu kommunizieren, da habe ich irgendwie mal Spaß dran gehabt und die Bahn ist da total drauf angesprungen. Und wenn du Auflagen ansprichst, dann kann ich dir sagen, ich habe in den letzten 20 Jahren insgesamt 15 solche Geschichten gemacht in diesem Pixie-Format. Davon sind 13 veröffentlicht worden unter dem Label der Deutschen Bahn quasi, also die das da quasi unterstützt hat. Und die haben absolut obszöne Auflagen. Wirklich.
Das glaube ich sofort, ja.
Nee. Wir sprechen wirklich, wir sprechen von wirklich obszönen Auflagen. Also ich habe das tatsächlich, ich wollte eigentlich mal einen Social Media Post machen vor ein paar Tagen und habe den noch nicht gemacht, der wird noch kommen und habe dazu recherchiert. Pixie ist dieses Jahr in 2024 70 Jahre alt geworden und seit 20 Jahren gibt es den Olli, diesen Charakter, den ich da erschaffen habe, der auch mir gehört, wie Batman zum Beispiel Bob Kane erschaffen hat, ja. Nee, umgekehrt. Die Bahn hat davon sage und schreibe 2,875 Millionen Pixie-Bücher in den letzten 20 Jahren verteilt. Ich habe mir einen Zettel gemacht, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr auf dem Schirm, aber diese wirklich fette Zahl, das sind über 100.000 im Jahr und das sind mehrere hundert, glaube ich, am Tag. innerhalb von 20 Jahren jeden verdammten Tag, inklusive Wochenende im Übrigen. Ja, die sind früher von den, die sind früher von den Zugbegleitern verteilt worden. Ja, also wir kennen ja alle meinen sehr sehr hochgeschätzten Kollegen Sascha Wüstefeld, der den kleinen ICE zeichnet. Ja, und den gibt's aber erst seit, ich weiß es nicht, 7, 8 Jahren oder sowas. Vielleicht sind es auch schon 10, aber in den 10 Jahren davor war das einzige Kommunikationsmittel zwischen der Bahn und Minderjährigen diese Olli. Und zu der Zeit sind diese Pixi-Bücher dann halt auch kistenweise in die Abteils von den Zugbegleitern gestellt worden. Und die haben die dann als Geheimwaffe benutzt. Und die haben das auch damals total gefeiert. Das heißt, die hatten in ihren Rockschößen, hatten die dann Pixi-Bücher stecken, sind durch die Züge gelaufen. Und wenn irgendwo ein Kind geweint hat, dann haben die dem einfach so ein Olli-Pixi in die Hand gedrückt. Das fand ich eigentlich eine sehr viel charmantere Lösung, als jetzt diese Magazine zu verteilen. Was nichts mit dem Inhalt zu tun hat, ja. Also der Sascha macht einen ganz hervorragenden Job da bei den Comics. Ist was anderes. Das eine ist Comic und das andere ist Kinderbuch. Mhm. Und diese Pixi-Bücher, die sind sehr viel an sehr viel Jüngere natürlich auch gerichtet. Ja.
Aber ist denn einer dieser Hintergründe, dass man das dann also diese Kinderbücher im Pixi-Format dann anbietet, die ja wirklich, die kriegst du ja teilweise geschenkt, Dinger auch heute noch oder für einen Euro irgendwo, ist Leseförderung auch wirklich konkret ein Aspekt, den jetzt in dem Fall dann auch die Deutsche Bahn mit da als Ziel ausgeschrieben hat? Das ist der Wunsch, dass sie das wollen die
natürlich auch. Also ich meine, die Bahn hat jetzt mal von allem Bahnbashing abseits, ja, gibt es bei der Bahn irgendwie mehrere Initiativen, die sich damit auseinandersetzen. Also ich habe selber irgendwie bei mehreren so Aktionen mitgemacht, wo so Vorlese- oder Buch- oder Lesefeste an Bahnhöfen in ganz Deutschland halt gefeiert worden sind. Da stecken die schon Geld rein. Jetzt kann man natürlich sagen, muss das irgendwie so ein Carrier, so ein Logistikunternehmen wie die Deutsche Bahn, soll die nicht lieber pünktlich kommen? Aber es ist halt ein riesiges Unternehmen mit fast 500.000 Angestellten und hat dadurch natürlich auch eine gewisse Strahlkraft, eine gewisse Verbreitung, eine gewisse Verantwortung vielleicht auch. Mhm. Und wenn wir irgendwie jedem beknackten Fußballstar irgendwie zubilligen, dass er in irgendein Mikrofon reinlabert, dann kann man auch so ein Unternehmen wie der Bahn irgendwie zugestehen, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen. Also ich bin jetzt kein Angestellter bei der Bahn, wenn ich so salbungsvoll daherrede, aber die haben dann zum Beispiel, was weiß ich, ein Tipi aufgebaut am Berliner Bahnhof und haben drumherum irgendwie Kissen hin verstreut und da waren dann Autoren und ich war dort und wir haben dann vorgelesen den Kindern oder mit den Kindern gelesen, diese halt sehr einfachen Texte und sowas, nicht? Und ich krieg heute noch, ich denke mal so im Schnitt einmal pro Woche eine E-Mail von irgendeinem Vater oder irgendeiner Mutter, die sagt, ihre Kinder sind total crazy, was diese Olli-Pixi-Bücher angeht. Sie können die auswendig. Und das ist genau diese Vorstufe zum selber Lesen. Das war bei mir genauso. Bei mir waren es Mickey Mouse wie bei so vielen unserer Generation, dass wir wissen wollten, was in den verdammten Blasen drin steht. Und irgendwann halt unsere Eltern gestreikt haben. Oder bei mir war es meine Großmutter, die keinen Bock drauf hatte. Zack, bum, peng. Irgendwie, da kam sie sich immer wahnsinnig dämlich vor. Und irgendwann habe ich es dann genommen und habe es dann selber entziffert. Und so soll das da dort auch funktionieren. Ja, also Leseförderung finde ich ganz wichtig und ganz toll.
Und es ist ja auch wirklich ein meines Erachtens zentrales Thema, dass wir mindestens mal nächstes Jahr, wenn nicht gar noch länger, auf jeden Fall noch mehr auf dem Schirm haben müssen. Denn du hast ja letztlich auch zwei gute Punkte miteinander in Verbindung gebracht. Zum einen das Thema Verantwortung. Wenn wir teilweise seit vielen, vielen Jahren, über Jahrzehnte hinweg in der Comic-Szene tätig sind und dort meinetwegen Bücher produzieren, verkaufen oder sonst was in der Szene machen, ist vielleicht irgendwann der Moment gekommen, wo wir uns auch mal Gedanken über den Nachwuchs machen müssen. Und da meine ich nicht nur den Nachwuchs, und das ist auch ein großes Thema im Bereich Künstlerförderung, also meinetwegen so Ausbildung oder auch im Bereich Verlag. Auch die Verlagslandschaft hat keinen Nachwuchs, kann man mal so sagen. Das sind meine Erkenntnisse aus Zusammenarbeiten mit denen in den letzten Monaten. Und auch im journalistischen Bereich sehe ich noch viel Bedarf für Nachforderungen. Oh ja. Konkret wirklich noch tatsächlich beim Publikum. Denn wenn wir uns bei den großen Veranstaltungen und sonst wo umgucken, hat natürlich der ein oder andere Papa, die ein oder andere Mama, die haben Kinder dabei. Und das ist auch alles schön und gut, aber so im Vergleich ist die deutsche klassische Comic-Szene schon alt. Und aus genau dem Grund haben viele Menschen viel Hoffnung da reingesteckt, die Szene zu verändern, indem wir halt junges, frisches Blut mit ranholen. Und da ist Leseförderung natürlich total wichtig. Und diese Verantwortung zu erkennen, die sehe ich dann schon auch in dem, was du sagst, in dem, was da scheinbar auch die Deutsche Bahn macht. Und würdest du mir da zustimmen, dass wir da langsam auf einem Level sind, wo wir uns als Comic-Szene mal Gedanken machen müssen, wie wir jetzt einfach auch mal die Kids zu uns mit ins Boot holen können?
Absolut. Also ich versuche jetzt gerade noch irgendwie so einen Gedanken dazu zu fassen, aber ich gehe da 100% mit dir. Wir haben ja immer diese Diskussion, aber die führen wir ja im Grunde seit 20 Jahren. Was war zuerst weg? Nicht, was war zuerst da, sondern was war zuerst weg? Das Huhn oder das Ei? Waren die Kinder Comics zuerst weg und haben die Kinder dann verlernt, Comics zu lesen? Oder sind die Comics verschwunden, weil die Kinder keine Comics mehr lesen wollten? Es gibt ja in der Unterhaltungs- oder in der Game Spielzeugindustrie gibt es ja so einen Terminus technicus, younger kids growing older younger. Muss mal kurz drüber nachdenken, aber es bedeutet, dass Kinder früher erwachsen werden. Und da sie früher erwachsen werden, springen sie von dem einen Medium zum nächsten schneller über. Das heißt, dieses Zeitfenster, wo vielleicht du und ich noch zum Beispiel mit, keine Ahnung, Masters of the Universe Püppchen oder Star Wars Figuren gespielt haben, das ist mittlerweile eigentlich fast komplett weg. Worunter natürlich zum Beispiel dann die Spielzeugindustrie massiv leidet. Das heißt, wir haben diese frühkindliche, wir haben die Lego-Blocks, die Duplo-Steine quasi. Und als nächstes kommt für viele Kinder dann schon das Tablet. Und da, was dazwischen liegt, das sind zum Beispiel Modellbausätze, die haptische Fähigkeiten verbessern. Fischertechnik gab es früher, gibt es bestimmt immer noch, aber die führen alle nur noch Sparten-Dasein. Spielzeug, die ganzen Lego-Bausätze. Ich meine, man muss sich das nur angucken. Ich meine, das ist im Prinzip eigentlich ein Offenbarungseid. Du gehst in den Spielzeugladen, natürlich gibt's noch die Schachtel für kleine Kinder, irgendwie für 8 oder 10 oder 12 Euro. Aber das Kerngeschäft irgendwie mittlerweile ist Franchise. Und das Franchise von Lego oder Playmobil, das richtet sich fast ausschließlich an Boomer und Generation X. Ja, also Leute, die jetzt entweder in ihren Mit-40ern, Mit-50ern, Mit-60ern sind und denen wird jetzt A-Team-Zeug verkauft, Star Wars-Zeug verkauft, Zurück in die Zukunft-Zeug verkauft. Das sind alles Sachen, das interessiert die Kinder nicht die Bohne. Kein Kind kauft sich irgendwie den A-Team-Van von Playmobil für 65 Euro oder wünscht sich den zu Weihnachten, weil die damit ja überhaupt gar nicht sozialisiert worden sind. Also, und vor dem Hintergrund sehe ich das auch mit den Comics. Also das letzte Mal, dass Comic wirklich eine Sternstunde, und das, vielleicht muss man das in Anführungsstriche setzen, aber mir geht es gar nicht so um den qualitativen Aspekt, hatte, war als in den nicht in den öffentlich-rechtlichen, aber in den frei zugänglichen Fernsehen, ich glaube RTL war das, da lief Clone Wars zum Beispiel. Ne, von Krieg der Sterne, diese Trickfilmserie. Und die lief über 4 oder 5 Jahre hinweg und RTL hat die hoch und runter gespielt. Und in dieser Zeit ist mein Sohn groß geworden. Das war vor 10 Jahren etwa oder sowas. Und in dieser Zeit hat Panini damals, also das Verlagshaus Panini in Deutschland, sich überlegt, wir machen ein Comic-Magazin, um dieses Franchise zu begleiten, da wir ja sowieso die Star Wars Comics von Dark Horse veröffentlichen für Erwachsene, können wir auch für Kinder was machen. Und haben dann in dieser Zeit dieses Clone Wars Magazin rausgebracht, monatlich mit so einem schrottigen Gimmick draufgeklebt. Und in dieser Zeit hat dieses Magazin auch 6-stellige Auflagen gehabt. 6-stellige Auflagen, wovon heute Magazine wie die Mickey Mouse nur träumen. Die haben auch damals zu ihrer Hochzeit die Mickey Maus in die Tasche gesteckt. Die haben, glaube ich, die höchste Auflage lag irgendwie bei 280.000. Und wenn du das in Relation stellst, die höchste Auflage, die zum Beispiel das Yps Magazin in den 80er Jahren hatte, das war mal 500.000. Das heißt, dass die Clone Wars tatsächlich eine Durchdringung der Leserschicht geschafft hat. diese Hefte liegen ja rum. Das heißt, jedes zweite Kind, was in diesen 2-3 Jahren irgendwie unterwegs war, in irgendeinem Kinderzimmer, bei irgendeinem Kindergeburtstag, hat irgendwo so ein Clone Wars Magazin rumliegen gesehen und hat es gelesen, weil es das interessiert hat, weil das spannende Geschichten waren. Natürlich sind die jetzt nicht qualitativ großartig, aber das ist genau das, was wir brauchen, ist, dass Comics zur Lebensrealität gehören von Kindern. Wenn sie das nicht mehr tun, dann werden wir einfach die Letzten sein. Genauso wie wenn du, keine Ahnung, in einen Eisenbahnwarenladen gehst und dort siehst, das sind alles nur noch 70-Jährige, die sich irgendwie die Deluxe-Version von irgendeiner Lokomotive von Märklin holen. Und Kinder spielen nicht mehr mit Eisenbahn.
Ja, aber schau mal, wenn wir das Thema, wo ich dir übrigens auch vollends zustimme, dass beispielsweise Lego auch kein Spielzeug für Kinder mehr ist, natürlich ist das letztlich ein Luxusprodukt, wo du überteuerte, zusammensteckbare Blumensträuße kaufen kannst, aber ja. liebe Grüße an den Held der Steine da an der Stelle. Aber das bedeutet ja für mich, du hast jetzt vor allem auch von Franchises gesprochen, von großen Marken. Ist das vielleicht ein Weg, den die deutsche Comic-Szene ein Stück weit gehen könnte? Dass wir ein Stück weit einfach auch Marken, Gesichter, Logos vielleicht in die Richtung gehen, da was zu etablieren, eben eigenständige Dinge zu schaffen. Wie jetzt auch an dem konkreten Beispiel mit diesem kleinen ICE beispielsweise. Das ist ja auch eine funktionierende Marke. Da gibt es Spielzeug, wie viele von diesen ICE-Spielzeugen ich hier liegen habe. Ist unfassbar. Und ich kenne auch zum Beispiel Heiko Hörnig persönlich ganz gut, den der die Geschichten schreibt für den kleinen ICE.
Ah ja, guck. Mhm.
Und da frage ich mich halt, brauchen wir vielleicht sowas? Müssen wir als Comic-Szene vielleicht ein ganzes Stück mehr über die Bücher hinausdenken? Wenn wir uns mal wirklich jetzt auf den rein wirtschaftlichen Erfolg von unseren Produkten konzentrieren wollen, ist es nicht vielleicht so, dass wir sehr viel mehr noch über das eigentliche Buch, über die Deadline hinausdenken müssen, über alles, was dranhängt, über im Merch konkret. Ich weiß, dass unter anderem der Ultraverse Verlag, der ja relativ erfolgreich deutschsprachige Mangaka im Programm hat und da natürlich auch verhältnismäßig gute Abverkäufe hat, die viel auf den Messen unterwegs sind, dass die natürlich auch Plüschtiere haben, die haben irgendwelche Aufsteller, Figuren und so. Ich frage ganz konkret, wann habe ich endlich den Aufsteller oder die Spielzeugfigur von Was vom Leben übrig bleibt?
Ja, geil. Wenn man da drauf drückt, irgendwie dann schwellen ihm so die Schlagader so an der Stirn.
Genau.
Also, da wohnt unsere Comic-Szene ist ja sehr fragmentiert und in dieser fragmentierten Comic-Szene, da gibt es einerseits Verlage, die versuchen eben die Babyboomer und diese Generation X-Menschen zu bedienen, die eigentlich hauptsächlich aus Nostalgik bestehen. Und das sind fantastische Bücher, die es da gibt, die da zum dritten oder vierten Mal editiert werden in schönen neuen Gesamtausgaben. Dann gibt es die Leute, die sagen, der moderne Comic ist Graphic Novel und haben dort einen Bereich geschaffen, der aber auch sehr blasig ist in sich, ja, weil er viele Dinge ausspart oder viele Dinge negiert und sagt irgendwie, keine Ahnung, das sind Themen, das ist ein Abenteuer-Comic. Ich würde mich jetzt tatsächlich irgendwo dazwischen verorten, weil ich versuche, meine Geschichte gut lesbar irgendwie und süffig zu gestalten. Einerseits möglichst viele Menschen zu erreichen über die hohe Auflage, aber auch wie ein U-Boot eine Geschichte zu erzählen, die ich für relevant halte. Und da gibt's aber wenig Schnittmengen dazwischen. Und dann gibt's nochmal die Verlage, die versuchen, als Verlag zu existieren und schauen irgendwie, was wird denn eigentlich gekauft? Also wenn man sich jetzt so einen Verlag wie CrossCult zum Beispiel anguckt, die eben sehr, sehr wach und sehr, sehr aufgeschlossen sind Franchises gegenüber. Die gucken sich genau an, was passiert bei Star Trek, was ist hier los, was gibt's als nächstes für eine Veröffentlichung von Filmen in Amerika, können wir da aufsatteln? Das ist nicht despektierlich, finde ich, wenn man schaut, wo man einen Mehrwert schaffen kann. Weil der Mehrwert kann ja auch eben das Produkt sein, was im Fall dann zum Beispiel von mir gezeichnet wird. Ne? Mhm. Also es gibt es ja auch, die Auflagen sind ja im Graphic-Novel-Bereich teilweise wirklich kläglich. Und ich sage das jetzt wirklich ohne Häme oder ohne...
Absolut.
Ich bin davon ja auch betroffen. Aber es werden so wenig Bücher verkauft, dass ehrlicherweise eine ordentliche Finanzierung für die KünstlerInnen überhaupt gar nicht möglich ist. Ja, und die Verlage, die das produzieren, die sind oftmals auch irgendwo zwischen Selbstausbeutung und wirtschaftlichem Nonsens, was sie da betreiben, und drucken dann halt, übersetzen ein tolles Buch aus einer anderen Sprache, kriegen dafür eine Übersetzungsförderung, drucken das Buch, kriegen dafür eine Druckförderung, und am Schluss drucken sie dann 1000 Bücher, und von diesen 1000 Büchern werden dann 650 verkauft. Und das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn. Also wir müssen nach Möglichkeiten auch suchen, eben um an den Markt anzuflanschen, um an die Leute ranzukommen. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Deswegen bin ich ja auch zu dieser Comic-Expansion da gegangen, weil ich da Gleichgesinnte gesucht habe oder nach Möglichkeiten gesucht habe. In Amerika gibt's ja diesen Comic Book Day, wo Comics verschenkt werden. Das ist natürlich ein reines Werbemaßnahme, und da werden halt teilweise dann nur so Teaser-Comics verteilt, was ich schon wieder totalen Schwachsinn finde, aber ich finde es auch eine Ressourcenverschwendung, irgendwie die ersten 30 Seiten von einem 100-seitigen Comic zu verschenken und davon dann irgendwie 20.000 Stück zu drucken. Das ist ja Müll. Das ist ja absehbar. Entweder die Leute kaufen sich das richtige Buch, dann brauchen sie den Teaser nicht mehr, oder sie finden den Teaser scheiße oder nehmen ihn gar nicht mit. Aber am Ende des Tages werden 95% dieser gedruckten Dinger irgendwie im Müll landen. Also wenn es keine abgeschlossene Geschichte ist, die irgendeinen Sammlerwert hat, also das finde ich auch unter dem Umweltschutzaspekt, finde ich das verwerflich, sowas zu machen. Aber ich habe jetzt neulich, warte mal ganz kurz, ich muss mal gucken, ob ich das weggeschmissen habe oder noch auf dem Bildschirm habe. In England gab es jetzt gerade einen Free Comic Day vom Book Trust. Und dort sind, lass mich mal kurz, 2, 4, 6, 7, 7, 14, 21, 30 Comicbücher an diesem Tag verschenkt worden. Und darunter waren dann halt auch Sachen wie Persepolis, Maus, Bücher irgendwie, die eher einen Graphic-Novelesken Inhalt hatten, die also junge Menschen irgendwie ranführen sollen. Es müssen ja keine Kleinkinder sein, die mit Mickey Mouse aufwachsen. Ich sehe ja an meinen Kindern, die sind jetzt 17 und 20, die sind durchaus, für die ist das totale Normalität, einen Comic in die Hand gedrückt zu kriegen von mir. Das ist nicht fremd für sie. Das mag jetzt an mir liegen, das mag aber auch einfach daran liegen, dass Comics eigentlich mittlerweile ein gesellschaftlicher Player sind, der stattfindet in dem Literaturkontext auch. Also wenn ich meiner Tochter eine Graphic Novel über Coming of Age oder irgendwie das erste Mal oder whatever, ja, Beschneidung in Afrika oder Eisbären sterben aus oder sowas gebe, dann kann die das lesen. Das ist ja erstmal eine Fertigkeit, die man überhaupt besitzen muss. Und sie liest das auch wie ein Artikel in der Zeitung oder ein Taschenbuch. Ja, und da sehe ich halt auch ein unglaubliches Potenzial, dass Schulen mit solchen Dingen arbeiten, dass sie eben so Content wie ich den jetzt hier anbiete, junge Leute kriegen, die dann sagen irgendwie, ah ja, guck mal, habe ich nicht gewusst, und hier kriege ich irgendwie so ein kleines Spotlight auf irgendeine geschichtliche Sache. Und wenn mich das interessiert, vertiefe ich das vielleicht. Vielleicht lese ich da mal einen Wikipedia-Eintrag oder gucke mir irgendein Video auf YouTube an darüber oder sowas. Also das Comic kann halt so unglaublich toll irgendwie teasern, ne?
Also verstehe ich richtig, dass du lieber eine gewisse Alltäglichkeit hättest, wenn es auch um Informationsbeschaffung aus Comics geht. Das heißt also einen weiteren, selbstverständlicheren Zugang zu einem Thema XY, in dem Fall halt dann über Comics, weil es halt praktischerweise gerade einen Comic dazu gibt.
Ja, klar. Also Comic ist halt so niedrigschwellig. Unsere Gesellschaft wird immer bildlastiger. Das ist ja eigentlich das Schizophrene, ne? Und gleichzeitig, während sie immer bildlastiger wird, ein großer Teil der Kommunikation nur noch über Bilder stattfindet und nicht mehr über Text, verliert eigentlich Comic die junge Generation. Weil wenn ich mir, natürlich gibt es schöne Angebote vom Reprodukt Verlag oder vom Carlsen Verlag irgendwie, aber überleg mal, du bist jetzt kein obere Mittelklasse Vater, sondern du bist vielleicht irgendwie jemand, der bei Edeka arbeitet oder keine Ahnung, oder einen ganz normalen 9-to-5 Job hat, ja, und irgendwie mit 2000 nach Hause geht und die Mieten steigen, wann würdest du denn noch losgehen und deinem Kind einen Spirou-Comic kaufen, der halt einfach krass irgendwie 12,80 kostet? Also ich mache das für meine Kinder, aber in Anführungsstrichen normaler Mensch, ja, der, für den ist das doch viel zu viel Geld. Und wo sind denn früher, da habe ich 2-3 Flaschen gesammelt. Ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Ich bin mit unserem Hund Gassi gegangen, ja. Da war eine Baustelle irgendwie nicht allzu weit weg. Da lagen immer Bierflaschen rum. Da gab's
die denn her?
Ja, weiß auch nicht. Und ich weiß nicht, ob das 15 oder 30 Pfennige waren, die da drauf waren. Da habe ich dann irgendwie mit 5-6 Bierflaschen gesammelt und bin dann gleich schnurstracks mit dem Hund zum Supermarkt gelaufen und habe mir da ein Captain Future, glaube ich, war das damals, wo ich total drauf angespitzt war, habe mir dann so ein Captain Future Heft für 1,50 gekauft, also nur eine Mark 50. Und das war mir möglich. Und welches Kind würde denn heute noch so eine Summe aus seinem Taschengeld bestreiten wollen? Also selbst diese tollen Sachen, die dann von Reprodukt oder so rauskommen, die sind dann in einem Hardcover und das ist dann so Ariol oder wie die alle heißen. Das sind fantastische Comics, das stelle ich überhaupt gar nicht in Abrede. Aber diese Dinger werden in 20 Minuten gelesen von Kindern. Und dieses Geld musst du halt haben, um so viel Geld da rein zu investieren, dass Kinder das dann so schnell lesen. Auch bei, ich meine, Asterix-Comic, das ist ein gutes Beispiel, oder lustige Taschenbücher, die sind immer noch relativ lebendig in der Kinder- und Jugendkultur, weil die verhältnismäßig niedrigpreisig sind. Und da kommen wir auch direkt wieder zum Manga rüber. Manga-Bücher werden teilweise auch von den Verlegern mit großer Mühe jetzt, nachdem die Papierpreise so angestiegen sind, noch auf ein Niveau von 6,50 oder so, ich weiß nicht, was jetzt ein Dragon Ball aktuell kostet, gehalten. Aber das sind Sachen, irgendwie, da gehen tatsächlich Kinder los und holen sich einen neuen Band, weil das finanzierbar ist. Und das ist im Graphic Novel Bereich überhaupt gar nicht der Fall. Das ist völlig unmöglich, dass irgendein Kind jemals auf die, oder ein Jugendlicher jemals auf die Idee kommt, 29, 35, 40 Euro in ein Graphic Novel Buch zu investieren, obwohl der Inhalt total gut für das Kind wäre. Das wird nicht passieren.
Ja, tatsächlich sind das alles auch so Größenordnung, wie du schon sagst. Die werden aus dem eigenen Taschengeld tendenziell nicht mehr refinanziert, eben weil es ja auch genug Alternativen für Unterhaltung gibt, sondern das sind alles eher Geschenke und wenn überhaupt, sage ich mal. Dazu muss auch schon irgendwo ein Interesse bestehen, da bin ich absolut bei dir. Hinzu kommt gerade bei den beiden von dir genannten Beispielen auch die Zugänglichkeit. Das heißt also, so ein Asterix im Softcover, den kriegst du beim Discounter. An der Kasse steht der rum. Oder auch, ich habe es gesehen die Tage, ich war in so einem, es war jetzt kein 1-Euro-Shop, aber was Vergleichbares. Da steht dann plötzlich mittendrin, auch wirklich so, das sieht aus wie in einem Lager, diese Geschäfte teilweise, steht da halt so eine Pyramide mit den dicken Manga-Bänden von Carlsen. Mit den richtig dicken, diese Sammler, Master, keine Ahnung. Ja. Die stehen da mittendrin. Die sind so ein ganz alltäglicher Gegenstand zwischen anderen Dingen, die Menschen halt zu kaufen. Und deswegen könnten die vielleicht anders und besser funktionieren, haben ganz andere Marktdurchdringung als jetzt beispielsweise so ein von mir sehr geschätzter Reprodukt-Hardcover, wie du ihn angesprochen hast.
Ja, absolut. Und ich finde, was uns da im Wege steht, ist oftmals irgendwie, man träumt ja davon, dass das so wäre, aber so ist es halt nicht. Und wenn du sagst Marktdurchdringung, dann ist das ja ein wirtschaftliches Wording, was für viele Leute ja despektierlich ist. Aber ja, ich finde, das ist ein bisschen so eine universitäre Elfenbeinturm-Denke. Wir machen etwas, weil wir etwas erzählen wollen. Und wenn wir das nicht schaffen, dass unsere Botschaft bei den Menschen ankommt, und zwar nicht nur bei der kleinen Minderheit irgendwie von, was weiß ich, 2-3% der Bevölkerung, die sich diese Graphic Novels überhaupt kauft, dann sind wir doch am Ende des Tages eigentlich gescheitert. Wenn ich sehe, dass hier der eine Heini, der ein Buch über Israel geschrieben hat, dieser Lemire, französischer Historiker, den Zeichner, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber er hat ein Buch über 5000 Jahre Jerusalem, glaube ich, geschrieben, welches der Zeichner als Comic illustriert hat. Das Buch hat sich in Frankreich 300.000 Mal verkauft. Oder dieses Buch von Reprodukt hat das auch gemacht, haben natürlich nur einen Bruchteil der Verkäufe erzielt über eine nachhaltige Zukunft. Das war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren in Frankreich ein Bestseller, hat sich irgendwie 400.000 Mal verkauft. Das sind Durchdringungen. Das ist ein Buch, was in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und warum sind diese Bücher so gut angekommen? Weil der Historiker Straßen bekannt ist, das ist ein bunter Hund in Frankreich. Und der Fritze, der das Buch über Nachhaltigkeit verfasst hatte, der ist in Frankreich eben auch wahnsinnig bekannt und tritt in jeder zweiten Talkshow auf. Und die Umkehrüberlegung wäre zum Beispiel, gestern habe ich mich mit dem Ingo Römling, ein äußerst geschätzter Kollege von mir, unterhalten. Und er hat gesagt, er war bei der Comic-Con in Stuttgart letzte Woche und er hatte ja einen Batman beziehungsweise einen Joker-Comic gezeichnet für Panini, für so eine Anthologie. Und die Geschichte war von dem Sträter, von diesem Comedian geschrieben worden. Ja, und bums waren nicht nur 15, 20 Leute am Signiertisch, sondern 400. Ja, daraus muss man doch eigentlich irgendwie Schlüsse ziehen, dass man crossmedial denken muss. Man muss, ob das jetzt ein erfolgreicher Hollywood-Film ist, an den man versucht anzuflanschen mit seinem Content, wobei es das ja heutzutage kaum noch gibt, dass Filme über Wochen oder Monate irgendwie die Titelseiten dominieren, oder ob man sich jemanden nimmt, der eine gewisse Reputation hat und einfach aufgrund von dieser Reputation einfach auch ein Medienecho erreicht. Und dieses Medienecho brauchst du, damit die Leute losgehen. Ich weiß nicht, ob heute noch sowas wie Persepolis, ja, wahrscheinlich schon. Also,
und das geht in dieselbe Richtung wie letztlich auch diese ganzen Influencer-Manga, wo dann eine Person, die im Internet erfolgreich ist, eine Gefolgschaft aufbaut und dann irgendwie, sag ich mal, im Wesentlichen ja eigentlich nur Grundideen für eine Story liefert, und alles andere inklusive Dialoge und natürlich Zeichnungen kommt dann von einem deutschen Mangaka oder einer deutschen Mangaka. Das ist ja eine vergleichbare Situation, wo dann auch ähnliche Größenordnungen aufgerufen werden, sowohl im Abverkauf als auch bei den Signierstunden.
Ja, und das ist, die Gespräche habe ich schon oft geführt. Also du hast jetzt eine ähnliche Meinung. Ich weiß, bei den Verlagen gibt es viele Leute, die dann sagen, nee, das sind singuläre Ereignisse, das kann man nicht vergleichen. Irgendwie auch in Frankreich gehen die Auflagen runter, oder sie sagen dann, ja, auch beim Manga ist schwierig, oder ja, Persepolis, das war eine Ausnahme und so weiter und so fort. Aber es sind halt gerade diese Ausnahmen. Also ich denke zum Beispiel, diese Liv Strömquist, kennst du vielleicht?
Natürlich, ja.
Das ist so eine, ich weiß nicht, schwedische oder norwegische Feministin, die auch Bilderbücher irgendwie gemacht hat, die als Comics verbrämt werden und die sich sehr, sehr gut verkaufen, weil sie vom Inhalt her sehr ansprechend sind. Und das sind für mich, sind es so Missing Links. Das sind so Brücken-Comics, die ganz, ganz vielen Menschen die Möglichkeit geben könnten, in dieses Medium einzusteigen. Ob das jetzt Persepolis ist oder Maus oder eben jetzt die Sachen von dieser Liv Strömquist und sowas. Oder auch sehr erfolgreiche Mangas. Und das wird noch zu wenig genutzt. Also ich finde, es gibt schon Möglichkeiten.
Und ich finde, das spielt auch so ein bisschen rein in ein anderes Thema, das ich hier auf meiner Liste habe. Ich nenne es erstmal Arbeitstitel Lesungen 2.0. Ich möchte da kurz referieren oder zitieren quasi den von mir wirklich sehr geschätzten Jakob Hoffmann. Jakob Hoffmann ist eine Person, die hier im Rhein-Main-Gebiet und auch außerhalb Lesungen organisiert. Den kennt man eigentlich, wenn man so ein bisschen auch dieser Reprodukt-Avant-Graphic-Novel-Schiene folgt. Wenn man auch zum Beispiel auch Polle, ich glaube Polle kennst du auch,
ja,
folgt, dieses Kindermagazin, auch wirklich herausragend tolle Comics drin. Er selber macht das Yippie Kinder Comic Festival, vor allem hier im Rhein-Main-Gebiet, aber es ist, glaube ich, auch schon in Hamburg, hat es auch schon stattgefunden. Und der ist ganz toll und der hat sich auf Instagram hingestellt und letztlich gesagt, hier, liebe Comic-Szene und vor allem liebes Publikum, ihr kommt mir zu wenig zu den Lesungen, das ist eine Schande. Letztlich habe ich hier Topstars der Szene international und dann sitzen da 3-4 Leute. Und das ist so ein Punkt, wo ich, das finde ich auch extrem traurig, dass er das so für sich feststellen muss. Ich frage mich allerdings ein bisschen, ob das nicht auch ein hausgemachtes Problem ist. Und damit meine ich gar nicht Jakob selbst, sondern so generell auch Lesungen, wie ich sie in anderen Teilen Deutschlands von ganz anderen Organisatorinnen mitbekomme. Wir haben hier Lesungen, wie sie auch schon vor 20, 30 Jahren in der Republik stattgefunden haben. In irgendwelchen Museen, in irgendwelchen Galerien, irgendwo in einer Art Hochkultur sitzen Menschen und präsentieren uns ihre ganz tollen Comics. Dann werden da Interviews geführt manchmal von Menschen, die im besten Fall sogar den Comic gelesen haben. Das ist leider nicht immer der Fall. Um dann dort relativ allgemeine Fragen, Allgemeinplätze darzustellen und irgendwie ein Gespräch am Laufen zu halten. Und natürlich ist das Publikum vorausgesetzt, es hat überhaupt von der Veranstaltung erfahren, was nicht selbstverständlich ist, auch noch über Teile gelangweilt. Ich sage, lass doch mal an den Lesungen arbeiten. Lass doch mal geile Lesungen machen. Lass das kombinieren mit irgendwie einem Talk im Sinne vom Comic-Talk. Lass das kombinieren mit einem Konzert oder ähnlichen Veranstaltungen. Könnte das nicht ein Weg sein? Lass uns andocken an Veranstaltungen, die völlig Comic-fremd sind. Wie beispielsweise ein Stadtfest, ein Weinfest, eine Modenschau oder. Ich denke, die Ideen in die Richtung sind eigentlich unbegrenzt möglich. Und da wären wir eben bei dem Punkt auch, weil du sagst, wir müssen uns vielleicht ein bisschen verändern in der Präsentation von Comics. Wie siehst du es eigentlich mit Lesungen? Was für Lesungen habt ihr eigentlich bei Mocha Mobo in den letzten Jahren gehabt? Und hast du da auch Veränderungen festgestellt?
Also da triffst du allerdings jetzt einen blinden Punkt, weil wir haben eigentlich noch nie Lesungen gemacht. Das liegt sicherlich ein Stück weit daran, dass wir in der Regel immer Anthologien veröffentlichen. Ich habe jetzt letztes Jahr, jetzt hier im Sommer habe ich an einer Lesung, ich habe einen Schrebergarten hier in Berlin und da gab es irgendwie auch so ein Vorlesefest oder sowas oder ein Buchfest in ganz Berlin und da haben wir quasi in den Schrebergärten beschlossen, lass uns doch daran teilnehmen. Und jetzt werde ich jetzt ein bisschen kitschig, weil da gab es dann, du musst dir vorstellen, unsere Gärten sind ziemlich innerstädtisch. Die sind direkt an der Bornholmer Straße, das sagt dir jetzt nichts, aber das war der erste Grenzübergang, der geöffnet worden ist. Der ist zwischen dem Wedding und Prenzlauer Berg und liegt wirklich total im Stadtgebiet. Ja, zwischen Prenzlauer Berg und Wedding, dieser Schrebergarten. Und in diesem Schrebergarten, wo 200-300 Gärten liegen, da haben so 20-30 Gärten mitgemacht. Da waren teilweise Autoren, die selber ihre Sachen gelesen haben. Da haben Gärtner aus Büchern gelesen, die ihnen am Herzen lagen. Und ich habe unter anderem aus meiner Was vom Leben übrig bleibt gelesen. Und das haben die ganz gut im Stadtteil kommuniziert, indem sie einfach wirklich an jeden Baum und in jedem Supermarkt und so A4-Zettel Lesefest am Samstag irgendwie von 13 bis 20 Uhr oder sowas. Teilweise gab es eine Bühne, es gibt so einen kleinen Gemeinschaftsplatz, wo dann auch irgendwie ein paar Leute mal ein bisschen Gitarre dazwischen gespielt haben und man sich was zu trinken holen konnte. Und teilweise war es in den Gärten und die Gärten waren halt durch so bunte Luftballons gekennzeichnet. Und da konnte jeder rein und raus, wie er lustig war. Und da bin ich, als meine Lesung noch nicht gestartet war, da bin ich mal so quer irgendwie durch diese Gärten gelaufen. Und es war in dem Moment ein bisschen wie in so einem japanischen Anime von Studio Ghibli, so Miyazaki. Hallo, irgendwie. Ist weg. Weil du hast überall so ein Wispern gehört von Menschen, die gelesen haben. Da gab es da mal einen leisen Applaus. Und ab und zu hast du zwischen den Bäumen gesehen, dass einer auf dem Stuhl saß und auf der Wiese saßen 15 Leute und haben zugehört. Und das alles zwischen blühenden Bäumen und Blumen und sowas. Ja, also wirklich ein bisschen kitschig. Und das sind so Orte, solche Orte irgendwie, weißt du, wie du das ganz richtig sagst, da muss man total offen sein. Das war jetzt die einzige Lesung, die ich jetzt je gehalten habe. Ich hatte dann so 10-12 Leute da, die alle das Buch nicht kannten, die das einfach nur interessant fanden und die Hälfte davon hat sich danach das Buch mitgenommen. Und danach hat sich eine interessante Diskussion entsponnen mit mir, wie ich denn überhaupt da drauf gekommen bin, die zu machen etc. Das heißt für mich irgendwie, dass auch comicferne Menschen absolut in der Lage sind, sich auf sowas einzulassen, wenn man ihnen nur die Gelegenheit bietet. Also es gibt so unglaublich viele Menschen, die gerade eine Viertelstunde Zeit haben, sich hinzusetzen und mit dir zu reden oder einen Tee oder eine Tasse Kaffee oder vielleicht auch mal ein Bier oder einen Wein zu trinken und mit dir einfach zu schnacken darüber, was du gerade anzubieten hast. Und das ist wirklich etwas, wenn ich das von anderen Autoren höre, zu denen ist das absolut ihr Brot- und Buttergeschäft, dass die durch die Landschaft reisen und ihre Bücher in Buchhandlung anbieten. Da sitzen auch nur 10-12 Leute, wenn die von ihrem Bestseller erzählen. Das ist nicht so, dass da immer irgendwie 200 Leute sitzen, wenn da im Riesensaal oder sowas gemacht wird. Es gibt einfach unglaublich viele Interesse und Bedarf, auch von comicfernen Menschen, sich mit Comic auseinanderzusetzen, wenn man es ihnen nur anbietet. Und wenn man das aber immer nur in der Blase macht, sprich im Comicladen um 20 Uhr an einem Mittwochabend, dann kommt halt keine Sau. Also ich meine, das ist nicht despektierlich gemeint, wirklich. Aber ich finde es halt einfach nur schade, weil wer soll da hinkommen? Also ich sag zu meiner Frau, da wird ein toller Comic vorgestellt. Wann denn? Mittwoch 20 Uhr. Dann sagt sie, lass stecken, ich muss am nächsten Tag früh raus. Ne? Also warum also nicht auf dem Weinfest, wo man vielleicht mit ein bisschen Zeit hingeht? Warum nicht irgendwie bei einem Gartenfest? Warum nicht vom Supermarkt oder so? Ich habe keine Ahnung, aber ja, wenn wir nicht fantasievoller sind in der Bewerbung einer so fantastischen Sache wie diesen ganzen Werken, die wir drucken, verteilen, verkaufen oder auch erschaffen, dann fürchte ich ehrlich gesagt, dass Comic seine 100 Jahre hatte und einfach als Medium irgendwie in eine absolute Sparte irgendwie geht, wie, keine Ahnung, Eisenbahn oder Ölmalerei oder whatever.
Verstehe.
Oder, ja, oder Taschenuhr, Chronometer oder so ein Quatsch. Also irgendwie, das ist einfach nur noch von ein paar Enthusiasten und eben nicht mehr diese Breitenwirkung hat. Ich meine, es war mal das State-of-the-Art-Kommunikationsmittel irgendwie vor 80 Jahren und hat eine unglaubliche Durchdringung gehabt. Und das wird halt jetzt gerade preisgegeben.
Ja, absolut. Ich denke, da muss auch viel geschehen und da sehe ich tatsächlich auch Menschen in der Verantwortung, die sich auch die ganze Zeit darüber beschweren, dass es halt irgendwie nicht so weitergeht, dass man nicht davon leben kann, dass die Verkäufer zurückgehen, dass halt kein Publikum kommt und so weiter und so weiter. Wir können nicht wieder weitermachen wie in den letzten 20, 30 Jahren, wo das Publikum sich eben in dieser Zeit deutlich entwickelt hat.
Ja, wenn man sich in diese Kunst, das ist okay, also ich meine, das ist, die Diskussion haben wir ja jetzt gerade, wo überall Budgets gekürzt werden.
Ja.
Und da ist natürlich zu Recht ein großes Klagen darüber, dass in Kulturbudgets eben auch viel oder vielleicht sogar mehr als in anderen Budgets gekürzt wird. Und natürlich muss Kunst oder wie wollen wir das nennen, intellektuelle Nahrung, die muss angeboten werden und das darf kein wirtschaftlicher 1-zu-1-Faktor sein. Also es muss sich nicht rechnen automatisch. Aber ich finde, wir haben uns doch eine ganz schöne Weile, haben sich eine Menge Menschen es bequem gemacht in einer Ecke, wo man gesagt hat, ja, das muss sich eh nicht rechnen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich finde irgendwie, wir müssen viel, viel wirtschaftlicher denken. Wie kommen wir an die Leute ran? Wie schaffen wir Interesse? Wie ziehen wir denen 5 Euro aus der Tasche?
Tatsächlich, und dann, ja.
Ja, natürlich. Und erst dann irgendwie werden wir auch wieder eine Massendurchdringung erreichen. Ansonsten werden wir in dieser Kunstnische verharren. Und diese Kunstnische ist wunderbar und da entstehen fantastische Arbeiten. Aber sollte nicht unser Streben danach sein, irgendwie viel mehr Menschen irgendwie mit unserem Content zu erreichen, wenn wir davon überzeugt sind, dass er was taugt.
Da kann ich auf jeden Fall auch an der Stelle auch nochmal den Splittercast empfehlen. Was der Max an Interviews führt, ist teilweise wirklich ganz toll, was er hat, ganz tolle Gäste da.
Den mag ich auch.
Er hat unter anderem auch mal einen Vertreter dabei gehabt von PPM und der hat eine Zahl genannt, die fand ich, und da kommt so ein bisschen auch die Publikumsperspektive wieder mit ins Spiel, die bei diesen Gesprächen nämlich ständig verloren geht. Es sprechen immer alle von dieser schaffenden Seite aus oder verkaufenden Seite aus, aber dass diese Personen nur einen Bruchteil der gesamten Comic-Szene darstellen, vergessen die immer gern mal.
Genau.
Denn das Publikum ist der wesentliche Teil der Comic-Szene und wir müssen uns im Klaren sein, dieser PPM-Mensch allein hat gesagt, bei denen erscheinen im Monat inklusive Manga circa 220 war, glaube ich, die Zahl, Neupublikationen, Verlagsneupublikationen, 220. Obendrauf kommt internationale Comics, kommen Webcomics und kommt Selbstverlag. Es kommt alles noch obendrauf. Ja. Da wird Mobamogo nicht geführt sein, schätze ich mal, bei PPM.
Ja, und jetzt kann ich noch ganz kurz ergänzen, und zwar nicht ohne einen gewissen Stolz. PPM sind, das muss ich lobend hervorheben, sind Förderer von uns, und die verbreiten tatsächlich einen guten Teil unserer recht hohen Auflage, die ja in der Regel 10.000 beträgt pro Heft, kostenlos an die Comicläden. So, und warum erzähle ich das? Der Alexander stellt die Dinger ein mit einer eigenen Nummer, einer Bestellnummer, so dass die Leute, also die werden nicht einfach in die Kisten reingeschmissen und dann von den Comichändlern in Müll geworfen, sondern die Comichändler bestellen die, wenn sie die haben wollen. Und dann kriegen sie auch genau die Stückzahl, 20, 40 Stück von den Mogamobo umsonst Comics. Und gerade die vom, was vom Leben übrig bleibt, da sind wir jetzt schon im Negativen, also im Minus. Das heißt, diese Tausende von Comics, die ich ihm geliefert habe, die sind alle abgerufen worden und verteilt worden. Ne? Das mal so zum Thema irgendwie Durchdringung, weil das war uns immer wichtig. Deswegen sind die auch umsonst. Dass man die auch verkaufen kann, ist in Ordnung. Und da freue ich mich auch drauf, irgendwann vielleicht nochmal 5 Euro dafür zu kriegen. Aber das Erste war, das funktioniert und die werden auch mitgenommen. So, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja. Ein Modell, das vielleicht nicht für jede Publikation funktioniert,
nein,
bei euch aber offensichtlich sehr gut. Da vielen Dank auch einfach mal dafür, dass ihr da letztlich auch ganz viel für die Gattung Comic auch tut. Ich glaube, wie du schon sagst, dass das auch einfach eine langfristige, nachhaltige ein Weg ist, den ihr da gegangen seid, der garantiert der Comic-Szene viel gebracht hat.
Da ich gerade schon bei den Pixie-Büchern von den 2,875 Millionen gesprochen habe, darf ich sagen, dass wir auch schon über 1 Million Mogamobos umsonst verteilt haben.
Sehr gut. Also ich sag nur, es gibt für uns als Publikum bereits jetzt eine enorme Menge an Comics. Die Auswahl ist gigantisch, sie ist erschlagend. Und wenn ich jetzt letztlich aus der Perspektive des Schaffenden oder der Schaffenden komme oder des Verlags und sage, okay, ich setze mich aber durch mit meinem besonders kreativen Comic, mit meiner Qualität meinetwegen oder mit dem Thema, das ich jetzt so für mich entdeckt habe, dann darf ich mich auf der anderen Seite aber halt nicht beschweren, wenn das vielleicht wirtschaftlich erstmal nicht aufgeht, sondern wenn überhaupt on the long run. Das will ich nur sagen, es gibt schon jetzt für uns als Publikum eine dermaßen große Auswahl, dass wir das Publikum bei diesen auch strategischen Überlegungen, bei den nachhaltigen Gedankengängen über die Zukunft der Comic-Szene auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Und lieber
du kannst
gerne ergänzt gerne noch. Ansonsten hätte ich noch 2 abschließende Themen für unser Gespräch für heute.
Ich hätte noch ganz kurz gesagt, wir müssen das Publikum halt vergrößern. Ne? Wir müssen den Nenner vergrößern, dann können wir auch mit anderen Dingen an die herantreten.
Ganz genau. Du pass auf, 2 Themen sind einfach recht wichtig gewesen, zuletzt auch noch. Und ein Thema, da will ich einfach mal deine Meinung offiziell gehört haben, und zwar geht es mir um die Frage künstliche Intelligenz. Du selbst bist ja auch Illustrator. Zur künstlichen Intelligenz ist schon viel gesagt worden. Ich hatte hier vor kurzem erst auch ein Gespräch mit dem lieben Johannes. Der hat sich mit mir ganz lang drüber unterhalten, auch über sein aktuelles Werk. Da geht es auch um künstliche Intelligenz und Auswirkungen auf die Künstler und so weiter. Vielleicht kannst du mal kurz auch deine Eindrücke schildern. Ist deine Arbeit, deine tatsächliche, praktische, alltägliche Arbeit bedroht? Hast du Einschnitte? Hast du irgendwelche Konsequenzen aus den Entwicklungen aus künstlicher Intelligenz und generierten Bildern?
Also 2 Gedanken dazu. Der erste Gedanke, künstliche Intelligenz wird nicht mehr weggehen. Ja, ich lehne sie ab aus unterschiedlichen Dingen, wenn es um den Kreativbereich geht, weil sie eben Kreativität nicht schafft, sondern nur simuliert, indem sie im Prinzip Remixe erstellt. Da wird's jetzt. Ich habe mich schon mit Leuten unterhalten, die wirklich vom Fach sind, und die haben gesagt so, na, kann man sie verstehen, das überhaupt gar nicht, wie das wirklich funktioniert. Ist mir am Ende des Tages scheißegal. Wenn ich, da gibt's ja diverse Webseiten, wo man seinen Content suchen kann. Ne? Have I Been Trained zum Beispiel ist so eine Webseite, da kannst du danach schauen, ob deine Arbeiten halt auch irgendwie abgeerntet worden sind, um künstliche bildgebende Intelligenzen zu trainieren. Und da finde ich tausende von Olli-Illustrationen. Aufgrund der millionenfachen Auflage ist das natürlich jetzt nicht weiter verwunderlich, aber das nur mal am Rande, ja. Also da bin ich tatsächlich betroffen, wenn solche Dinge irgendwie im Internet auftauchen, die ähnlich aussehen wie Olli, muss ich davon ausgehen, dass zu einem Millionstel irgendwie meine Illustrationen, ohne dass ich dafür irgendwie bezahlt worden bin, benutzt worden sind. Das halte ich halt für einen sehr unsauberen Umgang mit der Arbeit von anderen. Aber sie wird nicht mehr weggehen. Sie ist im medizinischen Bereich oder im Forschungsbereich durchaus wahrscheinlich sinnvoll. Hoffen wir zumindest, dass sie uns Lösungen bringt, die wir selber nicht denken. Also Krebsforschung, AIDS etc. Also das deswegen will ich KI generell nicht in die Tonne treten. Im illustrativen Bereich ist und auch im Textbereich ist KI massiv auf dem Vormarsch. Es haben schon eine Menge Leute massive Einbrüche in ihren Umsätzen. Das hängt momentan noch davon ab, wie individuell oder typisch sie arbeiten. Also wenn ich jetzt meinen Titus-Stil habe, dann kann man den vielleicht mit KI nachmachen, aber man kann ihn nicht verkaufen, weil man kommt ja zu mir, um meinen Titus-Stil zu haben. Wenn ich aber jetzt jemand bin, der zum Beispiel Lehrfilme in einem 0815-Stil erstellt, dann bin ich eigentlich jetzt schon auf dem abgesägten Ast. Ich liege eigentlich schon unten. KI ist noch nicht so perfekt, wie sich viele Leute das wünschen, aber das ist tatsächlich, ich meine, die verbessert sich, verdoppelt sich in ihren Möglichkeiten alle 3 Monate. Diese Cycles, die sind so massiv, dass das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis gewisse Dinge komplett ersetzt werden. Und man sieht es jetzt schon in der Werbung, gerade also Fotografen sind ziemlich am Arsch. Also wenn sie ganz normale Fotos machen, Werbefotografie, ich sehe hier von der AOK, sehe ich hier Plakate, die mit KI erstellt sind. Irgendwie neulich hat die Stiftung Lesen irgendwie so einen Bock geschossen. Da haben sie irgendwie eine 6-teilige Leseförderungsserie mit Kinderbuchmotiven gefahren, die sie von KI haben erstellen lassen. Das Versprechen, dass KI alles einfacher, schneller macht, dass die vermeintlich bösen Gatekeeper, also wir, die Kreativen, jetzt quasi außen vor sind, das hat zu einem massiven Preisverfall auch bei den Honoraren auch geführt. Ja, das kann man schon sagen, auf jeden Fall. Das ist meine Meinung zu KI und da wir da aber nichts gegen machen können, müssen wir, die wir kreativ sind, nach anderen Möglichkeiten suchen. Und das führt uns auch zum Beispiel direkt wieder zu solchen Dingen wie Veranstaltungen. Eine KI kann sich nicht beim Weinfest hinsetzen und aus seiner Graphic Novel vorlesen. Eine KI kann nicht über seinen Vater erzählen. Das sind alles Dinge, die sind originär bei uns. Das können wir machen, du und ich. So. Und deswegen müssen wir uns anpassen. Ich glaube, ich fürchte, bei allem Gemecker, bei allen Brandbriefen, die wir unterschreiben, es ist schon da, es wird nicht mehr weggehen. Wir müssen uns anpassen daran. Sonst wird's hart, weil die Kulturförderung, die verschwindet ja auch sukzessive.
Vielen Dank dafür, da waren jetzt viele Einblicke da rein, auch zum Thema Förderung, das wir komplett übersprungen haben, könnten wir 1000 Sachen sagen, denn ein Thema möchte ich auf jeden Fall noch kurz in den Raum werfen, in Anbetracht der bald anstehenden Neuwahlen in der Bundesrepublik. Das Thema Comics gegen Rechts. Also konkret habe ich das Gefühl, dass Comics durchaus auch ein Mittel sein können, um auch eine politische Aufklärung einfach zu erzielen, um Menschen abzuholen, die vielleicht sich mit Politik noch nicht beschäftigt haben, auch mit den alltäglichen Ausmaßen von Politik. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr bei Moga Mobo ja unter anderem auch mit dem Ukraine-Beitrag, den ihr gemacht habt, durchaus auch ein politische Perspektiven habt. Sind Comics ein politisches Medium? Und wenn ja, welche Wege könnte Comic da gerade auch in der Bundesrepublik in den nächsten Monaten noch gehen?
Also es gibt gerade im Graphic Novel Bereich und im Reportage Comic Bereich, da gibt es ein paar lobenswerte Ausnahmen. Und ich sage das jetzt mal polarisierend. Ich finde, Comic ist im allergrößten Teil nicht politisch. Comic ist sehr eskapistisch, was den größten Teil der Geschichten angeht, im Kinderbereich sowieso. Comic ist in dem Graphic Novel Bereich extrem selbstreferenziell. Das heißt, man redet über sich, über seine Gedanken, über sein Schicksal, irgendwie sein Coming of Age, whatever. Dezidiert politische Comics, die am Diskurs teilnehmen, gibt es ganz, ganz wenig. Das liegt vielleicht auch an der Schnelligkeit irgendwie der Diskussion. Was willst du in einer Graphic Novel irgendwie zu Habeck jetzt noch zeichnen? Interessiert keinen Menschen. Also blöd gesagt, ne? Natürlich könntest du das machen und das wäre vielleicht auch super spannend. Aber da die Entwicklungen immer so schnell sind, ne? Ich meine, mit dem Ukraine-Buch, das ging sehr schnell, weil ich im Prinzip angeflanscht habe an 20, 30 ukrainische Künstler und die um Kurzgeschichten gebeten habe. Und eine Kurzgeschichte, die ist innerhalb von 14 Tagen zu erstellen. Und dann kannst du tatsächlich so ein Meinungsbild publizieren, wenn du das Geld irgendwie in die Hand nimmst dafür, relativ schnell. Dann ist es zwar noch nicht gedruckt und dann ist es noch nicht im Laden und dann hast du es auch noch nicht gekauft. Aber sagen wir mal, 3 Monate oder sowas könnte man sowas schon runterrocken, so ein Statement. Und das Internet, um da jetzt von wegzugehen, das Internet ist ja noch sehr viel schneller. Also ich meine, wir können das ja auch nutzen zum Publizieren mit Webcomics. Da kann jeden Tag, so wie es die Nomi zum Beispiel macht, Naomi Fern, die ist ja regelmäßig im Tagesspiegel mit ihren Kommentaren, die sind mal persönlich, mal politisch. Comic sollte am Diskurs teilnehmen. Also wenn wir wirklich die 9. Kunst sein wollen, wie das der französische Kulturstaatsminister Jacques Lang vor 20 Jahren mal postuliert hat, dann müssen wir auch an diesem Diskurs teilnehmen und uns unserer Verantwortung stellen. Und das tun noch viel zu wenige. Also das ist meine Meinung. Das ist jetzt ein bisschen provokativ, weil viele Leute sagen, nee, da gibt's doch Maus und da gibt's doch dieses und da gibt's doch Persepolis. Ja, aber meiner persönlichen Meinung nach kann man die an 2 Händen abzählen.
Okay,
also und jetzt zur Wahl hin, ja, da sollten Sachen passieren. Ich weiß nur nicht, wer die wann wie machen möchte irgendwie, ohne dass er Comics
gegen Rechts. Einfach mal den Hashtag Comics gegen Rechts im Hinterkopf behalten. Ich bin mir sehr sicher, dass da sehr bald sehr viel passieren wird.
Ja, leider ja.
Dann, lieber Titus, ist es geschafft. Wir haben unser Gespräch nach etwas über 1:15 jetzt hier abgeschlossen und es war mir eine wahre Freude, mit dir über ganz viele Sachen zu sprechen, die meines Erachtens gerade die deutschsprachige Comic-Szene im nächsten Jahr sehr beschäftigen dürften. Wir haben vieles nur angerissen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir solch ein Gespräch oder ein ähnliches gern nochmal zusammenführen würden, gern auch mit anderen Leuten, gern auch mit euch, lieben Publikum, gern auch vielleicht auf einer Bühne mal bei irgendeiner Veranstaltung. Die Auswahl an Möglichkeiten ist ja schier unendlich.
Unbedingt, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir einfach irgendwie mehr in die Öffentlichkeit gehen sollten. Und da sind Podcasts sicher nur eine Facette und da gibt's viele andere, die wir auch wahrnehmen könnten. Ich danke dir irgendwie für das tolle Gespräch und für die Möglichkeit, Gedanken zu äußern. Ich könnte dir nur anempfehlen, dass du an der einen oder anderen Stelle meine Ausführung etwas straffst. Ich da doch manchmal zum Schwafeln neige.
Vielleicht war das ja auch ein Grund, dich einzuladen. liebes Publikum, ihr seid natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr runter mal scrollen solltet in die Shownotes. Dort findet ihr nämlich alle relevanten Links zum Titus, das heißt zu seiner Website, zu seinen Social-Media-Auftritten, aber natürlich auch zu Moga Mopo, wo ihr zumindest die letzten Ausgaben noch nachbestellen könntet, wenn ihr das denn wollt. Da sind viele tolle Sachen dabei, soweit ich das hier sehe. Und ich sag mal so, mein Einkaufswarenkorb auf der Webseite zählt gerade 84 Euro. Mal gucken, ob ich gleich auf Bestellen klicke. Marco. Es war mir eine Freude, Titus. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Andreas. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das Gespräch gesucht hast.
Bis dahin, ciao.
Bis dahin, Andreas. Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.